Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katheera. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Dienstag, dem 22. Juni 2021, gleich dem ersten Tir 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Präsidentschaftswahlen in Iran, Wahlen in anderen Ländern Westasiens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, es gibt kein Treffen mit Biden. Iran, während Präsidentschaftswahl wurden 3 Terroristenteams zerstört. Iran, vorübergehende Abschaltung des Atomkraftwerks Bushehr. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, es gibt kein Treffen mit Biden. Der neu gewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte, dass er nicht bereit sei, sich mit US-Präsident Joe Biden zu treffen. In seiner ersten Pressekonferenz als neu gewählter iranischer Präsident antwortete Ebrahim Raisi am Montag auf die Frage eines Reporters, ob er bereit sei, sich nach der Aufhebung der US-Sanktionen mit den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu treffen, mit einem Wort: Nein. Die Frage, wie wichtig ihm das JCPOA-Abkommen und dessen Wiederbelebung sei und welche Botschaft er für die USA und Europa habe, beantwortete er folgendermaßen: Die USA und die europäischen Länder sollten sich ansehen, wie sie gegen den JCPOA vorgegangen sind. Die Amerikaner haben diesen Vertrag verletzt und die Europäer sind ihren Verpflichtungen aus diesem Abkommen nicht nachgekommen. Ich betone gegenüber den USA, dass sie alle Sanktionen im Rahmen des JCPOA hätten aufheben müssen, und das haben sie nicht gemacht. Tun sie es. Meine Botschaft an die Europäer ist, dass sie nicht unter dem Druck und der Politik der Amerikaner stehen dürfen. Tun sie das, wofür sie sich beim JCPOA stark engagieren. Der neu gewählte iranische Präsident sagte auch: Die Forderung des iranischen Volkes besteht darin, dass Sie, USA und Europäer, zu Ihren Verpflichtungen zurückkehren, und es fordert die Volksregierung auf, seine Rechte zu erfüllen, und wir werden dieser Forderung nach den Rechten des Volkes nachgehen. Raisi betonte, die Außenpolitik unserer Regierung beginnt nicht beim JCPOA und will sich nicht auf dieses Abkommen beschränken. Wir sehen die Interaktion mit der ganzen Welt und mit allen Ländern der Welt als eine umfangreiche Möglichkeit. Und wir werden eine ausgewogene Außenpolitik verfolgen. Und bei Verhandlungen wird sicherlich jede Verhandlung unterstützt, die unsere nationalen Interessen garantiert, fügte er hinzu. Außerdem hob Ebrahim Raisi hervor: Wir sind zuversichtlich, dass sich durch das Vertrauen auf Gott und das Vertrauen auf die Kapazitäten des iranischen Volkes und die üppige Arbeitskraft sowie insbesondere auch die Jugend und die wertvollen Reserven des Landes die Situation zugunsten der Menschen ändern wird. Iran. Während Präsidentschaftswahl wurden 3 Terroristenteams zerstört. Während der iranischen Präsidentschafts- und Kommunalwahlen gelang es den Bodentruppen der Islamischen Revolutionsgarden Sepah, drei konterrevolutionäre Terrorgruppen zu identifizieren und zu zerstören. Brigadegeneral Mohammad Parkpur, der Kommandant der Bodentruppen der Revolutionsgarden Sepah, gab am Montag bekannt, dass alle Grenzen gesichert seien und sagte, während der Wahlen hatte der Feind besondere Pläne und suchte nach Terroranschlägen, die jedoch von den Kräften der Revolutionsgarden entschieden beantwortet wurden. Er fügte hinzu, in den letzten 10 Tagen vor den Wahlen gelang es den Bodentruppen der Revolutionsgarden, drei Terrorgruppen im Nordwesten des Landes zu identifizieren und zu zerstören. Unter Hinweis darauf, dass in den Gebieten Oshnavie und Bane zwei Terroristenteams und konterrevolutionäre Elemente zerstört wurden, sagte er, ein Terroristenteam, das die Grenze überschritten hatte, wurde auch im Gebiet von Sarwabad, Provinz Kurdistan, zerschlagen. Iran. Vorübergehende Abschaltung des Atomkraftwerks Bushehr. Das iranische Atomkraftwerk Bushehr wurde wegen eines technischen Defekts vorübergehend abgeschaltet. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der iranischen Atomenergieorganisation teilte in einer Erklärung mit, nach einem technischen Defekt des Kraftwerks Bushehr und nach einer eintägigen Voranmeldung beim Energieministerium wurde dieses Kraftwerk vorübergehend vom nationalen Stromnetz getrennt. Es sei klar, dass dieses Kraftwerk nach Behebung des technischen Defekts innerhalb der nächsten Tage wieder ans nationale Stromnetz angeschlossen werde. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat eine Erklärung zur vorübergehenden Stilllegung des Atomkraftwerks Bushehr abgegeben. In der Erklärung, die gestern auch auf der Webseite des Weißen Hauses veröffentlicht wurde, heißt es, die internationale Atomenergiebehörde wurde über die Ankündigung der iranischen Atomenergieorganisation informiert, dass das Kernkraftwerk Bushehr vorübergehend abgeschaltet wurde. Billigung neuer Pläne des zionistischen Regimes für Angriffe auf Gazastreifen. In seiner ersten Sitzung unter dem Vorsitz von Naftali Bennett billigte das israelische Kabinett neue militärische Pläne zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Gazastreifen. Das israelische Militär plant, einen neuen Krieg in Gaza zu beginnen, weil es glaubt, dass der Krieg in der Region noch nicht vorbei ist und es immer bereit sein muss, berichtete der israelische Sender Kanal 13. Infolgedessen hat das Militär des Regimes neue Militärpläne ausgearbeitet und Kriegsminister Benny Gantz und Armeechef Aviv Kochavi haben zugestimmt. Andererseits ist Kochavi in die USA gereist und befindet sich in Gesprächen für die Beschaffung großer Mengen neuer Waffen und Munition für das israelische Militär, um die im 12-tägigen Krieg gegen Gaza eingesetzten Waffen zu ersetzen. Er soll außerdem die Erfahrungen des israelischen Regimes beim jüngsten Gaza-Krieg mit den Amerikanern teilen. Die Al-Aqsa-Bataillon warnten das zionistische Regime, dass sie erneut Raketenangriffe auf die besetzten Gebiete beginnen werden, wenn die Grenzübergänge zum Gazastreifen nicht geöffnet würden. Nach Angaben des palästinensischen Informationszentrums betonte Abu Muhammad, ein Sprecher der Al-Aqsa-Bataillon, am Montag, dass das Besatzerregime den Gazastreifen nicht weiter blockieren könne und sicherlich einen hohen Preis zahlen werde. Er erklärte, dass die Widerstandsgruppen über Vermittler eine Botschaft an den zionistischen Feind gesendet hätten und auf eine Antwort warteten, sowie jeden Moment zu den Waffen greifen könnten. Die zionistischen Besatzermilitärs begannen am 10. Mai 2021 brutale Angriffe und Aggressionen auf den Gazastreifen und die Palästinenser, wobei 248 Palästinenser, darunter 69 Kinder, getötet und 1910 weitere Zivilisten verletzt wurden. In einer 3-stündigen Sitzung stimmte das israelische Kabinett einstimmig einem Waffenstillstand zu, nachdem es 12 Tage lang nicht in der Lage war, die Vergeltungsraketenangriffe der Widerstandsgruppen zu stoppen. Lavrov: Westen muss Verantwortung für verschlechterte humanitäre Lage in Syrien übernehmen. Der russische Außenminister hat die westlichen Länder aufgefordert, Verantwortung für die verschlechterte humanitäre Lage in Syrien zu übernehmen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Helga Schmid, der Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, am Montag in Wien, forderte Sergej Lavrov die Beteiligung der syrischen Regierung bei der Koordination für die Lieferung von Hilfsgütern an Syrien. Er erklärte diesbezüglich weiter, dass Damaskus dazu bereit sei, jedoch die UNO und andere Organisationen sich bisher bedauerlicherweise nicht mit Damaskus abgestimmt hätten. Lavrov kritisierte zudem die Politik der USA und der EU gegenüber syrischen Flüchtlingen und fügte hinzu, Die USA und die EU bemühten sich darum, die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge, die sich in Flüchtlingslagern im Libanon und in Jordanien befinden, zu verhindern. Der russische Außenminister wies außerdem auf die US-Sanktionen gegen Syrien, die nach dem sogenannten Caesar-Gesetz verhängt wurden, hin und sagte, das Ziel der einseitigen US-Sanktionen gegen Syrien sei es, den Wiederaufbau der Infrastrukturen in diesem Land und die Verbesserung der humanitären Lage in einen Zustand wie vor der Krise zu verhindern. Das sogenannte Caesar-Gesetz wurde vom damaligen US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. Lavrov verwies auch auf die US-Militärpräsenz in einigen Teilen Syriens und sagte, dass diese Besatzung darauf abziele, Syriens Öl und Gas zu rauben und durch die Einnahmen daraus separatistische Konflikte zu verstärken und der nationalen Einheit Syriens zu schaden. Vor kurzem hat der EU-Rat beschlossen, die EU-Sanktionen gegen Damaskus um ein weiteres Jahr, das heißt bis zum 1. Juni 2022, zu verlängern. Auf der Liste stehen 283 Personen und 70 Organisationen, deren Vermögenswerte eingefroren wurden und gegen die Reisebeschränkungen verhängt wurden. Die seit 2011 verhängten antisyrischen Sanktionen richten sich gegen Unternehmen und bekannte Geschäftsleute, die Verbindungen zur syrischen Regierung haben. Diese Maßnahmen umfassen auch ein Erdöleinfuhrverbot, das Einfrieren der in der EU vorhandenen Vermögenswerte der syrischen Zentralbank sowie Ausfuhrbeschränkungen für Ausrüstung und Technologie. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vier Gipfeltreffen in Europa hat der neue US-Präsident Biden in wenigen Tagen hinter sich gebracht. Dass G7 und NATO sich gleichzeitig gegen Russland und China positionieren, wird sich historisch als gewaltiger Fehler herausstellen, sagt die Neue Mitte durch ihren Bundesvorsitzenden Christoph Hörstel in unserem Gespräch. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharocki.
Ja, vielen Dank. Herr Horstel, in den letzten Tagen ist Weltpolitik einiges Wichtiges passiert. Zuerst gab es G7-Gipfel in Großbritannien, dann NATO-Gipfel in Brüssel und zuletzt Putin-Biden-Gipfel in Genf. Beginnen wir kurz mit den ersten beiden Gipfeln, wobei ich darauf aufmerksam machen möchte, dass wir vielleicht unser Hauptaugenmerk auf den Gipfel zwischen Putin und Biden legen. Ich bitte Sie, bevor wir überhaupt so darauf speziell eingehen, uns einen kurzen Überblick über die ersten beiden Gipfel, also G7-Gipfel und dann NATO-Gipfel geben.
Ja, im Prinzip können wir ja Folgendes sagen. Es gab ja vier Events, nämlich nochmal G7, NATO, aber auch das EU-Treffen. Und schließlich eben den Gipfel zwischen den beiden Präsidenten Putin und Biden. Alle vier muss man tatsächlich zusammen sehen. Und die ersten beiden haben natürlich einen sehr starken sicherheitspolitischen Aspekt, der dann in das Gipfeltreffen der beiden Präsidenten einmündete. Ganz grundsätzlich lässt sich vielleicht Folgendes tatsächlich sagen. Unsere globale heimliche Regierung, Menschen, die Drahtzieher sind und sorgen dafür, dass seltsamerweise ein erfundenes Pandemiegeschehen den ganzen Globus heimsucht, die jetzt auch die Klimapolitik stark koordinieren, die waren offensichtlich damit beschäftigt, in der vergangenen Woche sogenannte mindere Konflikte zu entschärfen, um die gewaltigen Erfolge ihrer globalen Macht absichern zu helfen. Da geht es um die Abschaffung der Demokratie weltweit, es geht um die Massenvergiftung der Menschheit und es geht um weitere Unterdrückung, die organisiert wird durch Klimapolitik. Und schließlich haben wir ja noch als Ergänzung den Migrationspakt, nicht? Da wird werden riesige Flüchtlingswellen erzeugt und Bevölkerungen verlegt sozusagen. Und es gibt Technologiepläne, die auch sehr wichtig sind, nämlich die Computerisierung des Menschen, wie festgelegt in der Agenda 2030, auch insbesondere im Weltwirtschaftsforum in Davos und auch in der Aktion für 2045, wenn sozusagen der Mensch in seine Einzelbestandteile zerlegt und austauschbar wird. Das sind die Pläne. Das ist ganz offiziell. Und tatsächlich verfestigt sich in beiden wichtigen Treffen das Kriegsszenario, das so aussieht, dass der Westen gegen Russland und China steht. Was natürlich vollkommen verrückt ist. Immer wenn wir wissen, dass militärisch etwas verrückt ist, wissen wir, da stecken andere Pläne dahinter. Da geht es da um gewaltige Vernichtungen, die auch stattfinden sollen. Denn wie dumm ist es denn, wenn der Westen sich tatsächlich gleichzeitig mit Russland und China anlegt, wie das im Moment ganz offensichtlich geplant ist. Jeder kluge, wie soll man sagen, Militärführer würde immer dafür plädieren, dass man unbedingt diese Mächte einzeln angeht, sodass man nicht gleich mit zwei solchen Kräften zu tun hat und gegen die kämpfen muss. Aber genau das wollen offenbar die Mächtigen in der Welt so organisieren, dass der Westen dann gegen beide steht, damit es einen Kampf gibt, der so hart wird, dass eben viele dann zum Opfer fallen könnten. Das sind alles einfach Szenarien. Und die G7 hat das auch ganz klar gesagt. Man bildet jetzt ein Gegengewicht gegen China und Russland. Die amerikanisch-britische Beziehung ist da deutlich vertieft dabei. Und man will mehr zusammenarbeiten. Das ist auch sozusagen das amerikanische Dankeschön für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die ungewöhnlich intensive Anwesenheit der königlichen Familie hat auch diese besondere amerikanisch-britische Beziehung noch einmal vertiefen helfen und hat klargemacht, wie stark Großbritannien hier in einer neuen Art und Weise sich international einmischen will, sodass der angesprochene Brexit-Streit eigentlich unter ferner Liefen gelaufen ist. Man will sich mit Arbeitsgruppen einigen, aber im Prinzip hat Großbritannien hier keinen Dämpfer bekommen für seinen schwierigen Umgang mit dem ganzen Verfahren. Und das Schwergewicht liegt eindeutig auf den sicherheitspolitischen oder kriegspolitischen Anstrengungen der westlichen Seite. Und das ist auch noch mal im NATO-Treffen klar unterschrieben worden. Es gibt eine klare Kante gegen Russland, fasst der Spiegel zusammen, und eine neue Front gegen China, beides eben gleichzeitig. Es gibt den Bündnisfall im All, was wahnsinnig gefährlich ist, weil die USA insbesondere, aber auch andere, schließlich aber auch Privatfirmen wie SpaceX vom Tesla-Gründer Elon Musk, aggressiv ein Satellitenprogramm weltweit verfechten und sich das Recht nehmen, da überall einzugreifen. G5-Strahlung ist, wie man weiß, das ist eine 5G-Strahlung im Mobilfunk, ist, wie man weiß, eine hochgiftige Angelegenheit und wird auch nochmal die 3G-Strahlung durch die Erhöhung der Zahlen von ausstrahlenden Stationen sehr stark heraufsetzen. Das ist extrem schädlich für den Menschen, deswegen vermutet man ja auch, dass eben der Siemens-Konzern, bei dem ich damals war, aus dem Mobilfunk ausgeschieden ist, weil die Angst hatten vor Regressforderungen in diesem Fall und haben das Mobilfunkgeschäft anderen überlassen. Das ist ja auch ein ziemlich bedeutsamer Vorgang gewesen damals, vor jetzt über 20 Jahren. Das sind eine Themen, Bündnisfall im All, also wegen Streit um Satelliten. Und schließlich ganz wichtig auch, dass sich Joe Biden, anders als Donald Trump, unmissverständlich hat als Ehrensache davon gesprochen, zu seiner Beistandsverpflichtung gegenüber Europa bekannt hat. Deutschland muss seine Rüstungsausgaben stark erhöhen auf 2% der Wirtschaftsleistung. Bisher haben wir nicht mal oder knapp 1,5 geschafft. 2030 peilt Merkel das erst an, dass Deutschland hier auf 2% käme. Das ist in Deutschland überhaupt nicht populär. Das sind so die wichtigen Themen für G7 und NATO.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer, ihre Wunder und Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie den Tag bis jetzt genossen haben und wünschen Ihnen weitere schöne Momente. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung das Dorf Ral-Ehran in der Provinz Gilan vorgestellt. In der heutigen Sendung sprechen wir über ein weiteres sehr bekanntes Dorf dieser Provinz namens Mosuleh, das in einer sehr schönen Gegend liegt, versteckt im Elburz-Gebirge mit einer einzigartigen Architektur. Bleiben Sie also dran! Liebe Hörerfreunde, wie man weiß, gibt es in Iran viele Ortschaften, die aufgrund ihrer Naturschönheiten sehr viele in- und ausländische Touristen anziehen. Die Architektur mancher dieser Dörfer ist eine von diesen natürlichen Attraktionen. Zum Beispiel wurden einige iranische Ortschaften in die Berglandschaften hineingebaut, wie Kandovan in Aserbaidschan und Meymand in der Provinz Kerman. Manche Dörfer wie Imamzadeh Hashem haben Häuser, deren Stockwerke aus Holz bestehen. Das Dorf Bonekohol in Aserbaidschan ist ein Ort, wo die Häuser unter der Erde errichtet wurden, eine Ortschaft, die auch heute immer noch als ein gesellschaftliches Zentrum für Viehzüchter und Landwirte gilt. Manche iranische Dörfer befinden sich im Gebirge und sind terrassenförmig angelegt, von denen das bekannteste Mosuleh ist. Diese Ortschaft ist so bekannt, dass auch andere ähnliche Dörfer Mosuleh genannt werden, wie zum Beispiel der Ort Aran in Fars oder das Dorf Uramanat in der Provinz Kurdistan im Zagros-Gebirge, das 1000 Mosuleh genannt wird. Mosuleh liegt etwa 55 Kilometer entfernt von Rasht, dem Zentrum der Provinz Gilan. Nachdem man die Stadt Fuman hinter sich gelassen hat, fährt man noch gute 35 Kilometer durch mit dichten Bäumen bedeckten Berge und viele grüne Reisfelder, also eine schöne Naturlandschaft, um die Ortschaft mit traditioneller Architektur, nämlich Mosuleh, erreichen zu können. Die Die Gemeinde Mosule macht die prächtige und frische Natur der grünen Provinz Gilan vollkommen und jährlich campen tausende in- und ausländische Touristen für eine Weile in diesem Ort, um sich vom Leben in der Großstadt erholen zu können. Historisch gesehen gehört das Dorf dem 14. Jahrhundert an. Die 16 Hektar große Mischung aus grünen Bergen, frischer Luft und antiken Häusern macht diese Landschaft für jeden Besucher unvergesslich. Mosule liegt ganz im Westen der feuchten Region des Kaspischen Meeres in einem Flusstal. Sein Fluss entspringt am Gipfel Mosule Dog, der 3500 Meter hoch ist. Mosule liegt 1050 über den Meeresspiegel und der Höhenunterschied zwischen der höchsten und niedrigsten Stelle des Dorfes beträgt mehr als 120 Meter. Die errichteten Häuser in diesem steilen Bergtal schenken der Ortschaft eine einzigartige Architektur, so dass die meisten Gassen und Wege die Dächer der anderen Häuser darstellen. Anders gesagt, wenn man durch eine Gasse geht, so setzt man seinen Fuß zugleich auf das Dach der darunter gelegenen Wohnbauten. Diese Wege werden mit Stufen aus Steinen miteinander verbunden und so wirkt das Dorf homogener und schöner. Die meisten Bauten sind zweistöckig und einstöckige oder dreistöckige Häuser sind nur ganz selten zu sehen. Ein großes komplettes Haus besteht in Mosule aus einer Diele, einem Abstellraum und hohen Treppen, die die erste und zweite Etage als auch das Wohnzimmer miteinander verbinden. Das Wohnzimmer wird umgangssprachlich Cherem genannt und ist ein ziemlich großes Zimmer, in dem die Gäste empfangen werden. Außerdem gibt es noch ein kleineres Zimmer, worin sich die Hausbewohner aufhalten und einen Raum namens Sume, wo die Familie im Winter wohnt, sowie einen kleinen Balkon, von dem aus die Bewohner eine schöne Aussicht auf ihre Ortschaft haben. Nicht alle Häuser sind so groß und es gibt auch kleinere, einfachere Bauten.
In Mosule war es Tradition, dass die einheimischen Bewohner ihre Häuser aus Ziegeln, Steinen, Holzbalken und wilden Farnen bauen. Wilde Farne wachsen massenweise in diesem Dorf und diesem Umgebung und werden verwendet, weil sie wasserdicht sind. Die meisten Einwohner von Mosule verputzen einmal im Jahr die Wände ihrer Bauten mit gelbem Schlamm und die Decken mit dunklem Lehm, den sie am Ufer des Flusses Mosule-Rutran gewinnen können. Mosule liegt sowohl in der Nähe des Kaspischen Meeres als auch in Hochgebirge. Das Klima ist eine Kombination aus sanfter Berg- und feuchter Meeresluft. Daher bewundern die Touristen, die in dieser Region reisen, das Klima dieser Gegend. Die berühmtesten Viertel in Mosule sind Khanebar, Keshtesar, Asad Mahalle, Masjid Bar und Rehanebar. Der Bazar, der als Handelszentrum gilt, besteht aus 4 Etagen und jedes Viertel gelangt unabhängig voneinander dorthin. Auf dem Bazar gibt es Schmiede, Messererzeuger, Bäcker, Kaufleute und als Waren kann man kleine gestrickte Puppen und bunte handgemachte Strümpfe sowie weitere Handarbeiten sehen. Überall sind auch kleine traditionelle Kaffeehäuser, wo auf die Touristen Tee und köstliche einheimische Brote warten. Dieses Dorf ist eine Mischung aus 3 unterschiedlichen Kulturen, der Kultur der Taleschen, der Türken und der Gilaken und 3 verschiedenen Landschaften, nämlich Wald, Weiden und Gebirge. Man kann sagen, dass die Menschen im Laufe der Geschichte ein kompatibles Leben in Verbindung mit der Natur geschaffen haben und daher auch diese einzigartige Wohnlandschaft errichteten. In der Tat wurde eine außergewöhnliche Wohnmusterbildung geschaffen und so ist Mausoleum im Jahre 1976 als ein nationales Kulturerbe auf der Liste des Nationalerbes in Iran registriert worden. Dieser Ort hat es nicht nötig, seine Schönheit zu beschreiben. Als wichtigste touristische Sehenswürdigkeiten sind die vier schönen Wasserfälle Mausoleum-Wasserfall, Kharif-Mausoleum, Pardesar-Mausoleum und Khaldasht-Rudbar-Mausoleum zu nennen. Der Fluss Mausoleum-Rotkhan, der in den nahegelegenen Berg entspringt, endet im Kaspischen Meer. Er fließt durch die Region und macht die Landschaft doppelt so schön. Auch die Berggipfel von Mausoleum werden jährlich von vielen Bergsteigern besucht. Als bekannteste davon sind zu nennen Shah Mualem, Osemanku, Lassesar, Taroshum und Gant Kalle. Der berühmteste Gipfel Shah Mualem ist 3100 Meter hoch und liegt im Westen des Ortes. Gant Kalle hat eine Höhe von 1500 Meter und befindet sich im Dorf gegenüber. Diese Region hat auch gut gelegene Sommerortschaften wie Darsar, Lashkargah und Khalidasht. Interessant ist auch zu wissen, dass 20 Kilometer entfernt von Mausoleum und in 2500 Meter über dem Meeresspiegel eine wundervolle Eishöhle in der Gebirge von Talesh liegt. Diese einzigartige Höhle hat drei Eingänge, unterschiedliche Wege und Tunnel sowie Wasserbecken und große Eiszapfen. Eine besondere Eigenschaft dieser Höhle ist es, dass sie im Sommer mit großen Eisblöcken und kaltem Wasser und im Winter mit heißem Wasser gefüllt ist. Im Sommer wird das kühle Wasser von den Einheimischen zur Heilung bei Hitzeschlägen angewendet. In der Nähe dieser Eishöhle befinden sich Mineralwasserquellen wie Tati, Germechuni und Isti, deren Wasser als Heilmittel gilt. Es ist auch zu erwähnen, dass die fortgeschrittenen Projekte für Touristen dazu geführt haben, dass in der neuen Landverteilung Mausoleum nicht mehr als Dorf bezeichnet wird, sondern als eine Stadt. Da die Struktur jedoch einem Dorf ähnlich ist, wird die Ortschaft auch als Dorfstadt bezeichnet. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, dass Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Präsidentschaftswahlen in Iran, Wahlen in anderen Ländern Westasiens. Weiterhin guten Empfang.
Am 18. Juni fanden im Iran die 13. Präsidentschaftswahlen statt. Dieser Beitrag nimmt dies zum Anlass, Wahlen im westasiatischen Raum zu untersuchen. Wahlen in den Mitgliedstaaten des Kooperationsrats des Persischen Golfes. Der Persische Golf-Kooperationsrat besteht aus 6 Ländern: Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Oman und Bahrain. Das politische System in all diesen Ländern ist eine Monarchie und grundsätzlich haben Wahlen und politische Partizipation in diesen Ländern keine Bedeutung. In keinem dieser Länder werden die Staatsoberhäupter vom Volk gewählt und die Macht in diesen Ländern ist familiär und ohne das Votum des Volkes. In diesen Ländern finden Ratswahlen und Kommunalratswahlen statt, die zum Teil keine Rolle spielen oder keine Macht haben. In Saudi-Arabien, das zu den Mächten in der westasiatischen Region zählt und ein wichtiges Mitglied des Persischen Golfkooperationsrates ist, kennt kaum jemand Wahlen. Die einzigen Wahlen in diesem Land sind Ratswahlen. Stadträte in Saudi-Arabien haben nicht genügend Befugnisse. Sie haben nur die Aufsichtsfunktion, jedoch keine Exekutivmechanismen. 2/3 der Stadtratsmitglieder werden vom Volk und 1/3 von saudischen Verantwortlichen gewählt. Die ersten saudischen Kommunalratswahlen fanden 2005 statt und in Riyadh fanden zwischen 1965 und 2005 etwa 40 Jahre lang keine Wahlen statt. Saudi-Arabien hat auch einen 100-köpfigen Rat, deren Mitglieder allesamt vom König von Saudi-Arabien für eine 4-jährige Amtszeit ernannt werden. Dieses Parlament hat keine Exekutivgewalt und seine Beschlüsse werden nur dem Ministerkabinett unter dem Vorsitz des Königs vorgelegt und die Minister entscheiden über seine Umsetzung. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über ein föderales Herrschaftssystem, in dem bestimmende Kräfte weiterhin Familien- und Stammesverbindungen sind. An der Spitze des Staatenverbundes stehen die Herrscher der 7 semi-autonomen Emirate, die den obersten Rat als höchstes Verfassungsorgan bilden und aus ihrer Mitte den Präsidenten wählen. Die föderale Regierung entscheidet in außen- und sicherheitspolitischen Angelegenheiten. Im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich ist die Autonomie der einzelnen Emirate größer. Der 40-köpfige föderative Nationalrat ist ein beratendes Gremium. Die Hälfte der Abgeordneten wird von den 7 Emiren ernannt. Die Hälfte der Abgeordneten wird von den 7 Emiren ernannt. Die andere Hälfte in nationalen Wahlen bestimmt, zuletzt am 5. Oktober 2019. Die Hälfte der Mitglieder sind Frauen. Das öffentliche Leben kennzeichnet einerseits eine für die Region weitgehende Liberalität in den Bereichen Frauenrechte, soziale Vielfalt und Religionsausübung. Andererseits unterliegen Bürgerrechte wie Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit oder die Rechte der Millionen ausländischer Arbeitnehmer deutlichen Einschränkungen. Parteien und Gewerkschaften sind verboten. Die Webseite Al-Arabiya Al-Jadid schrieb während der Wahl, es sei den Kandidaten untersagt, sich im Wahlkampf mit politischen und wirtschaftlichen Themen zu befassen. Sie dürfen sich nur mit Themen wie Schulen, Umwelt, Raumfahrt und so weiter beschäftigen. Ihnen ist auch untersagt, die Politik der Regierung, sei es im politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Bereich, offen zu kritisieren. Insgesamt waren 337.738 emiratische Personen wahlberechtigt, von denen 117.592 oder 34,8% teilnahmen. Katar ist eine Erbmonarchie. Der regierende Emir strebt eine vorsichtige gesellschaftliche Öffnung und konsequente wirtschaftliche Modernisierung des Staates an. Die 2005 in Kraft getretene Verfassung sieht eine beratende Versammlung vor, deren Mitglieder zu 2/3 gewählt und zu 1/3 vom Emir ernannt werden. Bisher sind jedoch alle Mitglieder dieses Gremiums ernannt. Wählen eines Teils der Mitglieder soll erstmals noch in diesem Jahr stattfinden. Im Oktober 2021 sollen Staatsbürger 30 Mitglieder der auch als Schura bekannten beratenden Versammlung wählen. Die verbleibenden 15 Mitglieder sollen vom Emir bestimmt werden. Wir unternehmen einen wichtigen Schritt, um die Traditionen der katarischen Schura zu stärken und den Gesetzgebungsprozess durch eine breitere Beteiligung der Bürger zu entwickeln, sagte Emir Tamim bin Hamad al-Thani. Natürlich gibt es viele Unklarheiten über die Qualität des zukünftigen Parlaments und die Menge an Befugnissen, die es haben wird. Vorgesehen war sie schon in der 2004 ratifizierten neuen Verfassung. Seitdem wurde die Wahl aber immer wieder verschoben. Parteien existieren nicht. Gewerkschaftliche Aktivitäten unterliegen strengen Reglementierungen. Meinungs- und Pressefreiheit werden in der Verfassung garantiert. Katarische Medien üben jedoch Selbstzensur. In Kuwait ist die Situation etwas anders. Kuwait hatte 1962 als erster arabischer Golfstaat ein parlamentarisches System eingeführt. Frauen verfügen seit 2005 über ein aktives und passives Wahlrecht. In dieser Situation wird der Fall an den Emir von Kuwait verwiesen und es ist wahrscheinlich, dass das Kabinett vollständig zurücktritt. Die kuwaitische Nationalversammlung ist das wichtigste und mächtigste Gesetzgebungs- und Aufsichtsorgan unter den Versammlungen der arabischen Länder am Persischen Golf. Neben der Gesetzgebung ist die kuwaitische Nationalversammlung auch für die Überwachung der Leistung der Regierung verantwortlich. Laut Verfassung können Mitglieder des kuwaitischen Parlaments einem Kabinettsmitglied das Misstrauen aussprechen, was auch zur Absetzung von Ministern oder deren Nichtkooperation mit der Regierung führen kann. Die endgültige Entscheidung in wichtigen Fragen liegt jedoch beim Emir von Kuwait, der auch das Parlament auflösen kann. Bei den letzten Wahlen zur kuwaitischen Nationalversammlung im Dezember letzten Jahres kandidierten 324 Personen, darunter 29 Frauen aus 5 Wahlkreisen, für 50 Sitze. Mehr als 500.000 Menschen waren wahlberechtigt, bei einer Wahlbeteiligung von etwa 70%. Im Oman finden auch Parlamentswahlen statt. Das omanische Parlament hat 83 Abgeordnete, die alle 4 Jahre direkt gewählt werden. Zu den Aufgaben des Parlaments gehören laut Gesetz die Überprüfung von Gesetzesentwürfen, Gesetzesänderungen, 5-Jahres-Entwicklungsplänen, die Ermittlung der Bedürfnisse der Provinzen, der Schutz der Umwelt, die Entwicklung und Verbesserung von Dienstleistungen und Einrichtungen für die Bürger sowie die Einrichtung von Vorschlägen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ohne Einmischung in Verteidigungsfragen, Außenpolitik und sensible Themen. Im Golfemirat Oman haben Anfang Oktober 2019 die ersten allgemeinen Wahlen stattgefunden. Der neu gewählte 83 Mitglieder zählende Regierungsbeirat hat zwar keine formelle Macht, wird aber vom Sultan bei der Gestaltung der Politik und zu neuen Gesetzen konsultiert. 506 Kandidaten, unter ihnen 15 Frauen, hatten sich um die Sitze beworben. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich rund 262.000 von 800.000 Stimmberechtigten an der Wahl am Samstag. 100.000 Frauen hätten ihre Stimme abgegeben. Seit 2002 verfügt Bahrain über ein Zweikammersystem mit gewählten Abgeordnetenhaus und vom König eingesetzter beratender Versammlung. Bis zu 70% der einheimischen Bevölkerung sind Schiiten, dennoch wird das Land seit 1783 von der sunnitischen Familie Al-Khalifa regiert. Wegen des Wahlkreiszuschnitts ist die schiitische Mehrheitsbevölkerung nur mit 14 von 40 Abgeordneten vertreten. Die wichtigsten Oppositionsvereinigungen, Al-Wefaq und Al-Waad, wurden 2016 bzw. 2017 aufgelöst. Presse-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sind stark eingeschränkt. Irak, Syrien, Israel. Der Irak ist eines der arabischen Länder, das in den letzten zwei Jahrzehnten große Fortschritte hinsichtlich der demokratischen Entwicklungen gemacht hat. Seit dem Sturz des Baas-Regimes hat es im Irak 4 Parlamentswahlen gegeben. Eine 5. ist für nächsten Oktober geplant. Die Parteien im Irak haben eine reelle Beteiligung an den Wahlen und das Parlament spielt eine wichtige Rolle im Machtgefüge dieses Landes. Aber auch im Irak werden die Wahlen durch ausländische Akteure beeinflusst. Der Präsident und der Premierminister des Irak werden durch das irakische Parlament gewählt. Der Irak kann jedoch als eines der arabischen Länder angesehen werden, in denen Wahlen sehr wichtig sind. Syrien ist das einzige arabische Land, in dem Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Die letzte syrische Präsidentschaftswahl fand am 26. Mai statt, als Bashar al-Assad mehr als 95% der Stimmen erhielt. Die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl lag bei ca. 78%, was eine hohe Wahlbeteiligung ist. Allerdings ist die syrische Präsidentschaftswahl weniger wettbewerbsfähig als die iranische Präsidentschaftswahl. Israel ist einer der Akteure in der westasiatischen Regierung, das bei den Wahlen viel manövriert und manche glauben sogar, dass Wahlen und Demokratie in Israel nicht mit anderen Ländern der Region vergleichbar sind. In den letzten zwei Jahren wurden jedoch die Schwächen des israelischen Wahlsystems deutlich. Israel hielt in zwei Jahren 4 Parlamentswahlen ab, bei denen keine Fraktion die absolute Mehrheit der Sitze gewann und Netanyahu weigerte sich, nationale Interessen vor persönliche Interessen zu stellen. Schließlich einigten sich Netanyahus Rivalen darauf, ein Kabinett allein auf der Grundlage der Entmachtung Netanyahus zu bilden. Die Entwicklungen in Israel in den letzten zwei Jahren haben gezeigt, dass Vorwürfe der Wahldemokratie berechtigt sind, weil die politischen Parteien des Regimes um eine Einigung über die Absetzung Netanyahus gekämpft haben und Netanyahu immer noch die Bildung eines neuen Kabinetts sabotiert. Generell kann gesagt werden, dass man die Wahlen in den Mitgliedstaaten des Persischen Golfes mit denen in der Islamischen Republik Iran nicht vergleichen kann, da Wahlen in diesen Ländern, mit Ausnahme von Kuwait, grundsätzlich kosmetisch sind. Der Irak hat ein sich entwickeltes Wahlsystem. Syrien ist das einzige arabische Land in der Region, in dem Präsidentschaftswahlen stattfinden, aber seine Konkurrenzfähigkeit ist mit der der Islamischen Republik Iran nicht vergleichbar. Israel hat auch keine Präsidentschaftswahlen und nur eine Parlamentswahl, die vor allem in den letzten Jahren mit den persönlichen Interessen von Benjamin Netanyahu vermischt wurde und nicht die notwendige Effizienz für das Regime aufwies. Man kann sagen, dass die Islamische Republik Iran in Bezug auf Vielfalt von Wahlen, Präsidentschaft, Parlament, Gemeinderatswahlen und Wahlen zum Expertenrat, sowie in Bezug auf Qualität und Effektivität der Wahlen und in Bezug auf die politische Partizipation ein Modell im westasiatischen Raum ist. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Beitrags zu den 13. Präsidentschaftswahlen in der Islamischen Republik Iran angekommen und sagen Ihnen alles Gute bis zum nächsten Beitrag.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.